Von diesem Augenblick an betraf die Pest uns alle. Bis jetzt war jeder Bürger trotz der Verwunderung und der Besorgnis, die diese merkwürdigen Ereignisse mit sich brachten, an seinem gewohnten Platz seiner Arbeit nachgegangen, so gut er konnte. Aber als nun die Tore geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle, auch der Erzähler, in der gleichen Falle saßen und dass sie sich damit abfinden mussten. So geschah es zum Beispiel, dass ein so urpersönliches Gefühl wie das der Trennung von einem geliebten Menschen plötzlich und schon in den ersten Wochen eine ganze Bevölkerung erfüllte und zusammen mit der Angst das größte Leid dieser langen Zeit der Verbannung bildete. Eine der auffälligsten Folgen der geschlossenen Tore war in der Tat die jähe Trennung, die die Menschen unvorbereitet traf. Mütter und Kinder, Ehegatten, Liebespaare, die sich vor wenigen Tagen auf kurze Zeit getrennt, die sich auf dem Bahnsteig mit zwei oder drei Ermahnungen verabschiedet hatten, in der Gewissheit, dass sie sich in ein paar Tagen oder Wochen wiedersehen würden, die sich erfüllt vom blinden Vertrauen der Menschen durch diese Abreise kaum von ihren gewohnten Gedankengängen ablenken ließen, sie alle waren mit einem Schlag hoffnungslos weit voneinander entfernt, unfähig zusammenzukommen oder miteinander zu reden. Denn die Tore waren ein paar Stunden vor der Bekanntmachung des Präfekten geschlossen worden, und es war natürlich unmöglich, auf Einzelfälle Rücksicht zu nehmen. Man kann sagen, dass die erste Folge dieses schonungslosen Hereinbrechens der Krankheit unsere Mitbürger zu handeln zwang, als hätten sie keine persönlichen Gefühle. Während der ersten Stunden nach dem Inkrafttreten der Verordnung wurde die Präfektur von einem Heer von Bittstellern belagert, die telefonisch oder persönlich ihren Fall auseinandersetzten, der bei allen gleich dringlich war und gleich unberücksichtigt bleiben musste. Wir brauchten wirklich einige Tage, ehe uns klar wurde, dass wir uns in einer ausweglosen Lage befanden, in der die Wörter Verhandeln, Gunst, Ausnahme keinen Sinn mehr hatten. Sogar die geringe Befriedigung des Schreibens wurde uns versagt. Einerseits war die Stadt tatsächlich nicht mehr durch die gewöhnlichen Verkehrsmittel mit dem übrigen Land verbunden, und andererseits untersagte eine neue Verordnung jeglichen Briefwechsel, um zu verhüten, dass die Briefe zu Infektionsträgern würden. Die Ferngespräche, die anfänglich erlaubt waren, hatten eine solche Überlastung der Leitung und der öffentlichen Telefonzellen zur Folge, dass sie nach einigen Tagen zunächst verboten und nachher streng auf sogenannte dringliche Fälle wie Tod, Geburt und Hochzeit beschränkt wurden. Uns blieben nur die Telegramme. Menschen, die einander mit Herz, Verstand und Sinnlichkeit verbunden waren, mussten die Zeichen dieser alten Gemeinsamkeit in den Druckbuchstaben einer Depesche von 10 Worten zusammensuchen. Und da die Wendungen, die in einem Telegramm zu gebrauchen sind, sich schnell erschöpfen, verdichteten sich lange gemeinsam durchlebte Jahre oder schmerzliche Leidenschaften rasch zu einem regelmäßigen Austausch stehender Redensarten wie »Bin gesund«, »Denke an dich«, »Alles Liebe«. Als nach einigen Tagen feststand, dass es niemandem gelingen werde, die Stadt zu verlassen, wurde die Frage laut, ob es nicht möglich wäre, denjenigen die Rückkehr zu gestatten, die vor der Seuche weggegangen waren. Nach ein paar Tagen reiflicher Überlegung antwortete die Präfektur mit Ja. Doch es wurde betont, dass die Heimkehrer auf gar keinen Fall wieder aus der Stadt hinaus dürften, dass es ihnen wohl freistehe zu kommen, nicht aber wieder zu gehen. Nur in einem einzigen Fall waren die menschlichen Gefühle stärker als die Angst vor einem qualvollen Tod. Und es handelte sich nicht, wie man eigentlich erwartet hätte, um ein Liebespaar, das die Leidenschaft über alles Elend hinweg zueinander trieb. Es handelte sich um den alten Dr. Castell und seine Frau, die seit vielen Jahren verheiratet waren. Einige Tage vor der Epidemie hatte sich Frau Castell in eine benachbarte Stadt begeben. Die beiden führten nicht einmal eine jener Ehen, die der Welt als vorbildliches Muster des Glücks vor Augen stehen, und der Erzähler darf behaupten, dass diese Eheleute sehr wahrscheinlich vorher gar nicht sicher waren, ob ihre Ehe sie befriedigte. Aber diese plötzliche und lange Trennung hatte ihnen klargemacht, dass sie nicht ohne einander leben konnten und dass neben dieser unvermutet entdeckten Wahrheit die Pest wenig Bedeutung hatte. So brachte die Pest unseren Mitbürgern als erstes die Verbannung. Aber wenn es auch die Verbannung war, so war es doch in den meisten Fällen die Verbannung bei sich zu Hause. Und obwohl der Erzähler nur diese allgemeine Verbannung erlebt hat, darf er doch Menschen wie den Journalisten Rambert und andere nicht vergessen, für die die Leiden der Trennung sich vervielfachten, weil sie auf der Reise von der Pest überrascht worden waren und nun in der Stadt festgehalten wurden und auf diese Weise von dem Menschen, zu dem sie nicht zurückkehren konnten und von ihrer Heimat abgeschnitten blieben. In der allgemeinen Verbannung waren sie am weitesten verbannt. Denn mit der Zeit wurden sie nicht nur wie alle anderen beklommener, sie waren zudem noch an den Ort gebunden und stießen unablässig an die Mauern, die ihren verpesteten Aufenthaltsort von ihrer Heimat schieden. Zweifellos waren sie es, die man zu allen Tageszeiten in der staubigen Stadt herumirren sah, wo sie stumm Abende, von denen nur sie wussten, und Morgenstunden aus ihrer Heimat heraufbeschworen. Während unsere Mitbürger versuchten, sich an die plötzliche Verbannung zu gewöhnen, stellte die Pest Wachen an die Tore und leitete die Schiffe, die Oran anlaufen wollten, in andere Häfen um. Seit die Stadt abgeriegelt wurde, war kein einziges Fahrzeug mehr hereingekommen. Von diesem Tag an hatte man den Eindruck, die Autos begännen im Kreis herumzufahren. Auch der Hafen bot denen, die ihn von den Boulevards aus betrachteten, ein seltsames Bild. Die gewohnte Betriebsamkeit, die ihn zu einem der wichtigsten Häfen der Küste machte, war mit einem Schlag erloschen. Man sah nur noch ein paar Schiffe, die in Quarantäne lagen. Auf den Kais zeugten die verlassenen Kräne, die umgestürzten Loren, gestapelte Fässer oder Säcke davon, dass auch der Handel an der Pest gestorben war. Trotz dieses ungewohnten Schauspiels hatten unsere Mitbürger offenkundig Mühe zu begreifen, was ihnen zustieß. Alle teilten wohl die gleichen Gefühle, wie Trennungsschmerz oder Angst, doch alle nahmen weiterhin ihre eigenen Angelegenheiten am wichtigsten. Niemand hatte die Krankheit wirklich akzeptiert. Die meisten waren hauptsächlich empfindlich für alles, was ihre Gewohnheiten störte oder ihren Vorteil bedrohte. Dadurch wurden sie gereizt oder aufgebracht, und mit diesen Gefühlen kann man der Pest nichts entgegenhalten. Doch auch jetzt war keine unmittelbare Wirkung auf die Öffentlichkeit festzustellen. Die Meldung, dass die dritte Pestwoche 302 Tote gekostet habe, sprach die Einbildungskraft nicht an. Einerseits waren vielleicht gar nicht alle an der Pest gestorben, und andererseits wusste in der Stadt niemand genau, wie viele Menschen in gewöhnlichen Zeiten pro Woche starben. Die Stadt hatte 200.000 Einwohner. Niemand wusste, ob diese Zahl der Todesfälle den normalen Verhältnissen entsprach. Das gehört gerade zu jenen genauen Feststellungen, um die man sich nie kümmert, obwohl sie von offensichtlicher Bedeutung sind. Es gab keine Vergleichsmöglichkeiten. Die Wahrheit wurde der Öffentlichkeit nur langsam bewusst, während sie das Ansteigen der Todesfälle feststellte. In der fünften Woche betrug die Zahl der Toten nämlich 321 und in der sechsten 345. Diese Zunahme sprach wenigstens eine deutliche Sprache. Aber sie war nicht deutlich genug, unsere Mitbürger daran zu hindern, bei aller Besorgnis den Eindruck zu bewahren, dass es sich um eine zweifellos betrübliche, aber schließlich doch nur vorübergehende Erscheinung handle. Also flanierten sie weiterhin auf den Straßen und ließen sich an den Tischen vor den Cafés nieder. Rieu telegrafierte seiner Frau, die Stadt sei abgeriegelt, es gehe ihm gut, sie müsse weiter an ihre Gesundheit denken und er denke an sie. 3 Wochen nach der Abriegelung der Stadt traf Rieu am Ausgang des Spitals einen jungen Mann, der auf ihn wartete und ihn mit den Worten ansprach: »Sie erkennen mich doch wieder.« Rieu glaubte ihn zu kennen, doch zögerte er. »Ich bin vor diesen Ereignissen zu Ihnen gekommen«, fing der andere wieder an, »um Sie über die Lebensbedingungen der Araber um Auskunft zu bitten. Mein Name ist Raymond Rambert.« »Ach, natürlich. Nun, jetzt haben Sie ja ein gutes Thema für einen Bericht.« Der andere schien erregt. Er erklärte, es handle sich nicht darum, er sei vielmehr gekommen, um Dr. Rieu um einen Gefallen zu bitten. »Es tut mir leid, aber ich kenne niemanden in dieser Stadt und der hiesige Mitarbeiter meiner Zeitung ist bedauerlicherweise schwachsinnig.« Rieu schlug vor, er solle ihn bis zu einer Poliklinik der Innenstadt begleiten, da er dort ein paar Anordnungen treffen müsse. Während sie durch die steilen Straßen zwischen den blauen, braungelben und violetten Wänden der maurischen Häuser dahinschritten, sprach Rambert in großer Erregung. Er hatte seine Frau in Paris gelassen. Das heißt, sie war eigentlich nicht seine Frau, aber es kam auf das Gleiche heraus. Er hatte ihr sofort gekabelt, als die Stadt abgeriegelt wurde. Zuerst hatte er geglaubt, es handle sich um eine vorübergehende Maßnahme und hatte nur versucht, schriftlich mit ihr in Verbindung zu bleiben. Seine Kollegen in Oran hatten ihm zu verstehen gegeben, dass sie nichts unternehmen könnten. Die Post hatte ihn abgewiesen und eine Sekretärin auf der Präfektur hatte ihn rundweg ausgelacht. Nach zweistündigem Schlangestehen hatte er schließlich erreicht, dass ein Telegramm angenommen wurde, in dem er schrieb: Alles in Ordnung, bis bald. Aber als er am nächsten Morgen aufstand, wurde ihm mit einem Mal klar, dass er ja eigentlich gar nicht wusste, wie lange das dauern konnte. Er hatte beschlossen, abzureisen. Da er gute Empfehlungen hatte, in seinem Beruf hat man gewisse Möglichkeiten, konnte er an einen Abteilungsleiter der Präfektur gelangen und ihm klarmachen, dass er keine Bindung an Oran habe, nicht hier zu bleiben gedenke, nur zufällig hierher geraten sei und es deshalb nur gerecht wäre, wenn man ihm erlaubte, fortzugehen, selbst wenn er sich nach Verlassen der Stadt einer Quarantäne unterziehen müsste. Der Abteilungsleiter hatte ihm versichert, er verstehe ihn sehr gut, doch man könne keine Ausnahmen machen. Er werde sich seiner annehmen, aber die Lage sei eben sehr ernst und man könne nichts mit Bestimmtheit sagen. Aber schließlich bin ich doch fremd in dieser Stadt. Gewiss, wir wollen nur hoffen, dass die Seuche nicht lange dauert. Schließlich hatte Rieu versucht, Rambert zu trösten, indem er ihm vor Augen hielt, dass er in Oran den Stoff für eine Reihe spannender Berichte finden könne und dass genau genommen alles auch sein Gutes habe. Rambert zuckte die Achseln. Sie erreichten die Innenstadt. »Es ist unsinnig, verstehen Sie, Herr Doktor. Ich bin nicht in die Welt gesetzt worden, um Berichte zu schreiben. Aber vielleicht bin ich in die Welt gesetzt worden, um mit einer Frau zu leben. Ist das nicht nur natürlich?« Rieu sagte, dass es auf jeden Fall vernünftig scheine. »Es ist nämlich so, dass wir uns erst seit kurzem kennen und uns gut verstehen. Aber ich langweile Sie. Ich wollte Sie bloß fragen, ob Sie mir nicht bescheinigen könnten, dass ich diese verdammte Krankheit nicht habe. Ich glaube, das würde mir helfen.« »Ich versichere Ihnen, dass ich Sie verstehe. Aber Ihre Überlegungen sind falsch. Ich kann Ihnen diese Bescheinigung nicht ausstellen, weil ich in Wahrheit doch gar nicht weiß, ob Sie die Krankheit haben oder nicht. Und weil es mir sogar in diesem Fall unmöglich wäre, zu bestätigen, dass Sie nicht angesteckt werden, während Sie von meinem Untersuchungszimmer zur Präfektur gehen. Und selbst wenn. Und selbst wenn? Und selbst wenn ich Ihnen dies Zeugnis gäbe, würde es Ihnen nichts nützen. Warum nicht? Weil in dieser Stadt Tausende in Ihrer Lage sind und man sie doch nicht fortgehen lassen kann. Aber wenn Sie selbst die Pest nicht haben, das ist kein ausreichender Grund. Ich weiß wohl, dass diese ganze Angelegenheit unsinnig ist, aber sie betrifft uns alle. Man muss sie nehmen, wie sie ist. Aber ich bin doch nicht von hier. Leider werden Sie von jetzt an von hier sein, wie alle anderen auch. Ich sage Ihnen, es ist eine Frage der Menschlichkeit. Vielleicht machen Sie sich nicht klar, was eine Trennung wie die gegenwärtige für zwei Menschen bedeutet, die sich gut verstehen. Rieu antwortete nicht sofort. Dann sagte er, er glaube es zu wissen. Er wünsche von ganzem Herzen, dass Rambert seine Frau wiederfinde und dass alle Liebenden vereint würden. Aber es gebe Erlasse und Gesetze. Es gebe die Pest. Seine Aufgabe bestehe darin, zu tun, was getan werden musste. »Nein, Sie können das nicht verstehen. Sie sprechen die Sprache der Vernunft.« Der Arzt hob die Augen und sagte, er wisse nicht, ob er die Sprache der Vernunft spreche, doch sei es wohl die Sprache der Tatsachen. Und das sei nicht unbedingt das Gleiche. »Das heißt also, dass ich mich anders durchschlagen muss? Ich werde diese Stadt verlassen.« Der Arzt sagte, er verstehe auch das, aber es gehe ihn nichts an. »Doch, es geht Sie etwas an. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil mir gesagt wurde, dass Sie die Verordnung weitgehend mitbestimmt haben. Da habe ich gedacht, dass Sie wenigstens für einmal das lösen könnten, was Sie erstellen halfen. Aber das ist Ihnen gleichgültig. Sie haben an niemanden gedacht. Sie haben nicht mit denen gerechnet, die getrennt wurden.« Rieu gab zu, dass dies in gewissem Sinne wahr sei. Er habe nicht damit rechnen wollen. »Aha, ich verstehe. Sie wollen vom Dienst an der Öffentlichkeit sprechen, aber das Wohl des Volkes beruht auf dem Glück des einzelnen Bürgers. Ja, aber nicht allein. Man darf nicht richten. Aber Sie haben Unrecht, wenn Sie wütend werden. Wenn Sie aus dieser Sache herauskommen, werde ich sehr glücklich sein. Nur gibt es eben Dinge, die mein Amt mir untersagt. Gewiss, ich habe Unrecht, mich aufzuregen. Außerdem habe ich Sie lange genug aufgehalten. Rieu bat, er möge ihn über seine Schritte auf dem Laufenden halten und keinen Groll gegen ihn hegen. Es gebe sicher eine Ebene, auf der sie sich verstehen könnten. Ich glaube, ja, ohne es zu wollen und trotz allem, was sie mir gesagt haben. Aber ich kann ihnen nicht beipflichten. Rambert drückte seinen Hut in die Stirn und entfernte sich mit raschen Schritten. Nach einem Augenblick schüttelte der Arzt den Kopf. Rambert hatte recht mit seinem ungeduldigen Verlangen nach Glück. Aber hatte er auch recht, wenn er ihn anklagte? Rieu wusste nur, dass es nicht leicht war. Es war zum Beispiel nicht leicht, das Hilfsspital, es gab jetzt deren drei, zu leiten, das ihm unterstellt worden war. Er hatte einen Raum, der an das Untersuchungszimmer grenzte, als Aufnahmezimmer einrichten lassen. Auf dem Boden bildete die Cresol-Lösung einen See, in dessen Mitte sich eine kleine Backsteininsel befand. Der Kranke wurde auf die Insel getragen und rasch ausgezogen, während seine Kleider in die Lösung fielen. Dann wurde er gewaschen, abgetrocknet, mit dem groben Spitalhemd bekleidet, von Rieu übernommen und schließlich in einen der Säle gebracht. Man hatte sich gezwungen gesehen, die Nebengebäude einer Schule zu verwenden. Sie enthielten nun insgesamt 500 Betten, die fast alle belegt waren. Am Morgen leitete Rieu selbst die Aufnahme der Kranken, impfte sie, schnitt Beulen auf, überprüfte noch die Statistik und empfing dann am Nachmittag die Patienten, die ihn aufsuchten. Am Abend machte er schließlich seine Besuche und kehrte spät in der Nacht zurück. Am Vorabend hatte seine Mutter ihm ein Telegramm seiner Frau hingestreckt und dabei bemerkt, wie seine Hände zitterten. »Ja, aber wenn ich mich zusammennehme, bin ich nicht so fahrig.« Er war kräftig und widerstandsfähig, und er war auch tatsächlich noch nicht ermüdet. Aber diese Besuche zum Beispiel, die wurden ihm unerträglich. Das Pestfieber feststellen hieß, den Kranken rasch abholen lassen. Dann wurde es allerdings schwer, denn die Angehörigen wussten, dass sie den Kranken nur geheilt oder tot wiedersehen würden.
»Erbarmen, Herr Doktor!«
Was hieß das? Natürlich hatte er Erbarmen. Aber das brachte niemanden weiter. Man musste telefonieren. Bald darauf ertönte das Bimmeln des Krankenwagens. Am Anfang öffneten die Nachbarn ihre Fenster und schauten zu. Später schlossen sie sie hastig. Dann begannen die Kämpfe, die Tränen, die Überredung. In diesen von Fieber und Todesangst überhitzten Wohnungen spielten sich Szenen des Irrsinns ab. Doch der Kranke wurde fortgetragen. Rieu konnte gehen. Die ersten Male hatte er sich auf das Rufen des Krankenwagens beschränkt und war, ohne auf ihn zu warten, zu anderen Kranken geeilt. Aber die Angehörigen hatten inzwischen die Tür verschlossen und zogen die Nähe der Pest einer Trennung, deren Ausgang sie jetzt kannten, vor. Schreie, ausdrückliche Befehle, Eingreifen der Polizei und später der Soldaten. Der Kranke wurde im Sturm erobert. Während der ersten Wochen war Rieu gezwungen, bis zum Eintreffen des Krankenwagens dazubleiben. Dann, als jeder Arzt auf seinen Besuchen von einem freiwilligen Aufsichtsbeamten begleitet wurde, konnte Rieu wieder von einem Kranken zum anderen eilen. Nach diesen aufreibenden Wochen, nach all den Abenden, da die Bewohner der Stadt in die Straßen strömten, um sich dort im Kreis zu bewegen, verstand Rieu, dass er sich nicht mehr gegen das Mitleid wehren musste. Man wird des Mitleids müde, wenn das Mitleid nutzlos ist. Zu fühlen, wie sein Herz sich allmählich in sich selbst verschloss, brachte Dr. Rieu während jener erdrückenden Tage die einzige Linderung. Er wusste, dass ihm dadurch seine Aufgabe erleichtert wurde. Deshalb war er darüber froh.